Vorstellung, oder? Was,
wer also, bist du? Genau, ja. Wir sind Tobi und Klaas. Ich bin CTO der Open Cloud GmbH, bin seit langen, vielen Jahren Open Source Hacker, habe in der Entwicklung von OwnCloud schon Teilhabe gehabt und bin jetzt seit einem Jahr, mehr als einem Jahr, glücklich in der Heinlein-Gruppe als CTO für Open Cloud.
Genau, ich arbeite auch für Open Cloud in der Heinlein-Gruppe. Warum mache ich das? Also meine Mission ist so, ich will, dass Open Source Software für jeden nutzbar ist, für jede. Das ist meine Mission und genau. Wir erzählen euch heute ein bisschen, was unsere Learnings für die Open Cloud ist. Das heißt, nach der nächsten 60 Minuten ungefähr, wisst ihr, für wen ist die Open Cloud überhaupt? Was haben wir da für Fehler gemacht, die wir auch ausgebügelt haben, zu großen Teilen? Und wie könnt ihr sofort loslegen? Aber bevor es losgeht, eine Frage. Es gibt ja vom Forbes Magazine immer diese Liste mit den reichsten Personen der Welt. Das gibt es auch für fiktionale Charaktere. Was denkt ihr, wer ist der reichste fiktionale Charakter? Einfach mal reinrufen, wenn ihr eine Idee habt. Das fängt hier an mit Scrooge McDuck, Smaug, Batman, Montgomery Burns, Great Gatsby. Irgendeine Idee, wer das sein könnte? Scrooge McDuck, okay. Also der Gewinner ist Smaug aus dem Hobbit. Es gibt einen sehr schönen Reddit-Thread, wo hier mit komplizierter Geometrie ausgerechnet wird, wie groß dieses Vermögen wohl sein wird. Und das wird auf 62 Milliarden geschätzt. Und warum erzähle ich das? Der Punkt ist, Smaug hat gar nicht so viel Geld. Also die reichste echte Person auf der Welt hat über 800 Milliarden. Also wird wahrscheinlich auch der erste Billionär werden. Was ist mein Punkt? Also das Problem ist, glaube ich, dass wir in der realen Welt eine Zentralisierung zurzeit erfahren, die jede Fiktion übersteigt, was völlig irre ist. Ja? Und ich glaube, dass jede Art der Zentralisierung letztlich das freie Internet, wie wir es eigentlich haben wollen, bedrohen. Damit meine ich, dass wir offene Standards haben, dass das Internet dezentral ist, netzneutral, dass jeder Zugang hat, dass man auch sich anonym darin bewegen kann. Und ja, das ist die Motivation, warum wir Open Cloud ins Leben gerufen haben. Also wir denken, dass das wirklich ein Baustein des freien Internets ist. Deswegen ist es 100% freie Software. Serverteil ist unter Apache 2, die Clients unter GPL. Wir monetarisieren über Service und Support, das heißt, wir verkaufen keine Software, sondern Service und machen das als For-Profit-Organisation. Also es ist keine Charity-Veranstaltung, aber der Code selber von der Anwendung ist Open Source. Und das haben wir gelernt auf der FOSDEM vor 2 Jahren, wenn man Contributions will, soll man das sagen. Sagen wir hiermit. Wir wünschen uns Contributions und ganz wichtig, Contributions sind nicht nur Code. Also auch wenn ihr ein Issue eröffnet, irgendwelche Reaktionen, auch ein Daumen hoch ist eine Contribution. Ja, Testing, Bugs, alles sowas, sehr willkommen. Wenn ich gefragt werde, was ist Open Cloud, dann sage ich im privaten Bereich, das ist sowas wie OneDrive, das die meisten kennen, nur eben ohne Schnüffeleien. Die professionelle Aussage ist, das ist eine File Cloud zum Synchronisieren und Teilen von Dateien mit der Besonderheit, dass das mit einem modernen Tech-Stack entwickelt wurde, also in Go mit einer Microservice-Architektur. Und das Besondere ist aber, dass sie besonders zuverlässig ist, die Open Cloud. Also das ist, weil sie linear skaliert und sehr schnell ist. Also sehr schnell kriegen wir das häufigste Feedback, was wir kriegen, dass das User Interface sehr schnell reagiert. Aber der Witz ist, dass das Backend linear skaliert. Was wir in unserer Vergangenheit mit den klassischen PHP-Clouds immer wieder gesehen haben, ist, wenn man die Last aufzeichnet auf der X-Achse, na, ja. Speaking of Stability, ja, okay, Ich habe auf der X-Achse die Inputgröße vom System. Das können Anzahl von Clients sein, Requests pro Sekunde, große Dateien, viele Dateien. Und auf der Y-Achse meine Gesamtkosten, also wie viel CPUs, Memory und so weiter, aber vielleicht auch Schulungskosten für Personal habe ich. Und was wir da gesehen haben, ist, dass es irgendwann, je mehr ich das System belaste, irgendwann explodieren die Kosten in einer derartig gezeichneten Kurve hier. Also ich kann letztlich irgendwann mein System nicht mehr beherrschen, weil es zu groß wächst. Und das ist der Ansatz, den wir mit Open Cloud fahren, nämlich, dass es linear skaliert. Also letztlich, wir sagen, es reicht nicht nur, wenn man Kontrolle über seine Daten hat, also die Anwendung on-prem hosten kann, sondern es muss auch planbar sein. Also wenn ich von 5.000 Nutzern auf 50, 500.000 oder 5 Millionen Nutzer skaliere, das muss ich einfach wissen, dass das funktioniert mit der Software. Und das ist letztlich der Ansatz, den wir hier verfolgen. Ja, also bottom line ist, wir wollen das Leben für Sysadmins einfacher machen und leichter. Eine häufige Frage, die wir kriegen, ist, Open Cloud ist ja neu, kann ich das schon produktiv einsetzen? Die Sache ist, so neu ist Open Cloud gar nicht, schon relativ gut abgehangener Code. Kleine Geschichtsstunde, es gibt, also wir stehen auf den Schultern von Riesen von der Codebasis her gesehen. Es gibt zwei Streams, das eine ist der PHP-Stream, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die OwnCloud und der NextCloud-Fork. Und dann gibt es noch den Stream in Go sozusagen, der ist 2019 eben mit Infinite Scale gestartet und das haben wir geforkt vor einem Jahr ungefähr. Genau, das heißt, Codebasis ist gar nicht so alt, gar nicht so neu, wie man denkt. Und was wir auch oft gefragt, wie läuft es denn so mit dem Fork? Ich würde sagen, ganz gut. Wir haben nach 6 Monaten bereits so viel Stars auf GitHub gehabt, wie in dem Projekt davor in 6 Jahren. Und die Frage ist jetzt, was ist hier passiert? Also warum geht die Kurve hier so steil nach oben? Und darüber will ich reden. Also erstes Learning, was wir gemacht haben, ist, wir müssen das Geschäftsmodell klar kommunizieren. Also was ist kostenlos, was ist nicht kostenlos an der Anwendung? Schon erwähnt, die gesamte Anwendung selber ist Open Source, also Server, Client, das heißt Desktop Client, Windows, Linux, Mac, iOS und Android. Und dann gibt es aber noch, worüber wir monetarisieren, und das ist Service und Support, das heißt, wir verkaufen keine Software, sondern wenn ihr das irgendwie im Large Scale ausrollen wollt, helfen wir euch. Wir helfen euch, wenn ihr das hoch verfügbar haben möchtet, wir helfen euch, wenn ihr Branding braucht, Compliance und so weiter. Genau, also das sind Einnahmen, mit denen wir dann eben die Entwicklung finanzieren, um mehr Deployments zu schaffen. Und das ist so dieser Kreis, den wir hier haben. Weiteres wichtiges Learning, man muss die Dinge so einfach wie möglich halten. Für Nutzer und für Admins. Schauen wir uns erstmal die Nutzer an, dass ihr ein bisschen Eindruck kriegt, wie das Ganze aussieht. Früher sah die UI mal so aus. Die haben wir komplett redesigned. Jetzt sieht sie so aus und ein Augenmerk ist hier besonders dieser Sharing-Bereich, also wo ich Dateien freigeben kann mit anderen Nutzerinnen. Den haben wir stark vereinfacht. Der sah früher so aus, da musste ich hier für jede Berechtigung ein einzelnes Häkchen setzen. Das haben wir zusammengefasst in sogenanntes Role-Based Access Control. Das heißt, das sind hier Rollen und unter denen sind die verschiedenen Zugriffsrechte dann zusammengefasst. Das ist, wie es standardmäßig out of the box mit den Factory Defaults quasi bei euch landen würde. Das könnt ihr aber auch komplett anpassen. Also ihr habt noch die komplette Freiheit. Wir liefern aber einen sinnvollen Default als erstes. Der Ansatz hier ist natürlich auch, dass man nur die wichtigsten Dinge vorab zeigt. Also die Nutzerinnen nicht hier mit allen Informationen upfront überschwemmt. So ein Prinzip, was wir im gesamten User Interface haben, ist Progressive Disclosure. Das heißt, ich zeige erst nur die wichtigen Informationen und die weniger wichtigen, die detaillierteren Informationen kommen später. Die Kunst dabei ist natürlich, sich zu entscheiden, was sind denn jetzt die wichtigen Funktionen. Das ist das Schwierige eigentlich daran. Ein weiterer Punkt, ich glaube, das kennt jeder, Sicherheit muss einfach sein. Das ist nur ein Beispiel. Ihr kennt ja diese Public Links. Da wird vom BSI oft gefordert, wenn man sowas hat, dass da immer ein Passwort drauf sein muss. Das gibt es dann natürlich, kann man auch enforcen, dass immer ein Passwort eingegeben werden muss. Viele tun sich dann natürlich schwer, wenn das dann 12 Zeichen lang sein muss, Unterstrich und so weiter. Und wir haben einen Passwortgenerator eingebaut, sodass sich dann Nutzer einfach tun, hier Passwörter zu erstellen. Nur ein Beispiel, auf solche Dinge legen wir eben sehr viel Wert. Auch wichtiges Learning, ich hasse Veränderungen, wer hat es gesagt? Alle Nutzer, mir inklusive. Oh, also Nutzer wollen sich sofort zu Hause fühlen. Was haben wir gemacht? Wir gucken uns, haben uns natürlich angeschaut, was kennen Sie? Das ist meistens Windows. Da kennen Sie die Farbkodierung, da kennen Sie die Tastenkombinationen. Die wollen Rechtsklick im Browser. Den Nutzerinnen ist es scheißegal, ob sie im Browser sind oder auf dem Desktop-Rechner. Die machen Rechtsklick, egal ob sie im Browser sind oder lokal. Drag and Drop selbstverständlich, alles sowas. Hier mal ein kleines Video, also ich ziehe hier die Datei via Drag and Drop rein, wird hier relativ fix hochgeladen. Jetzt selektiere ich mit Ctrl A, also Tastenkombination, die Dateien, deselektiere hier oben wieder und mache jetzt via Drag and Drop, ziehe ich das einfach, die gesamten Dateien in den Fotos-Ordner, selektiere hier alle, mache über Escape, deselektiere ich wieder, also ihr wisst, was ich meine, ja? So, das muss alles einfach so funktionieren, einfach damit niemand was Neues lernen muss. Wichtiger Punkt, den wir auch gelernt haben, ist Technarzismus vermeiden. Was ist Technarzismus? Wenn heute E-Mail erfunden werden würde, wie würde das aussehen? Ich würde wetten, dass Gmail nur mit Gmail reden kann. Also ihr könnt nur E-Mails von Gmail an Gmail-Nutzerinnen schreiben. Ihr könnt nur von Outlook an Outlook und von Yahoo an Yahoo schreiben. So wie man es von vielen Messengern kennt. Zum Glück ist die Realität aber anders. Das ist kein Zufall. Da gab es damals Leute, die sich da viel Gedanken gemacht haben über ein föderiertes System. Was allerdings auch seine Grenzen hat. Also E-Mail ist deswegen so erfolgreich, sage ich, weil es ein föderiertes System ist. Hat aber auch seine Grenzen. Schauen wir mal den Use Case Pandemie an. Ja, es gibt in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Gesundheitsämter, die ihre aktuellen Daten täglich austauschen wollen. Was macht man? Man verschickt natürlich eine E-Mail mit einem Anhang. Warum? Weil E-Mail funktioniert, weil es föderiert, weil jeder eine E-Mail-Adresse hat. So weit, so gut. Das Problem ist aber, dass diese E-Mail nach 24 Stunden natürlich veraltet ist, weil ich ja immer wieder die neuen Daten schicken muss und ich habe auch immer eine Kopie verschickt. Also ich generiere mir damit eine eigene Datenablage im Posteingang, kennt man vielleicht. Besser wäre, wenn ich die Daten immer aktuell hätte und die volle Datenhoheit, also eine Art Cloud-to-Cloud-Freigabe. Die gute Nachricht ist, sowas gibt's. Das ist ein Protokoll, das nennt sich OCM, Open Cloud Mesh. Und das ist ein Protokoll, was OnCloud, OpenCloud, NextCloud, die Sandbox unterstützen das, noch weitere meine ich. Vorteil ist, ja, man kann gemeinsam an Dateien arbeiten, ohne dass man das Gefühl hat, man muss hier jetzt mit einem Externen was teilen. Und ich behalte auch immer die komplette Kontrolle über die Daten. Und das ist ein komplett dezentrales System, also auch gut gegen autoritäre Regime zum Beispiel. Das Ganze ist, vorletzte Woche waren wir in Oslo und haben da die Partner vom CERN getroffen. Da gibt es eine Person, die heißt Giuseppe, möchte ich mal Kudos geben an der Stelle. Der hat beim IETF hat er die Standardisierung von OCM sehr stark vorangetrieben und das wird dieses Jahr auch, denken wir, als Standard beim IETF durchgehen. Also da sind wir sehr stolz, dass das so gut funktioniert hat. Ja. Okay, wieder ein bisschen Brot- und Buttergeschäft. Dateien suchen und finden, haben wir gelernt, muss sehr, sehr gut funktionieren, muss einfach gehen, weil das ist was man täglich macht. Das heißt, die muss sofort funktionieren bei jedem Tast. Oh.
Ich wende meine heilenden Hände an.
Ja. Sorry dafür. Also ihr seht hier, wie die Suche funktioniert. Ja, warten wir mal, bis er wieder am Anfang ist. Genau, ich enter, ich gebe da oben eine Suchangabe ein. Er aktualisiert mit jedem Tastenanschlag, also sehr schnell. Ich kann mir eine gesamte Liste ausgeben, habe hier oben schön Filterchips. Wenn ich den Namen vergessen habe, kann ich sagen, das war irgendwie letzte Woche und es war ein PDF. Kann ich das darüber sehr gut eingrenzen. Wir verwenden für die Indexierung Apache Tika und haben die Suchanfragen auch abstrahiert über eine Query Language, die heißt KQL. Das heißt, wenn ihr eine Extension schreibt und Suchanfragen schicken wollt, dann könnt ihr euch da auf diesen KQL-Standard berufen.
Wir können auch rechnen jetzt.
Wir können auch, ja, stimmt, seit gestern.
Ganz neu. Genau, wir können rechnen in der Suchleiste. Also, wie man es kennt von Google, wenn man da eingibt, ist gleich 4 mal 5, kommt was raus? Steht dann da in das
genau. Suchergebnis. Wichtiges Feature, ja. Rechner kann rechnen. Genau. Eine Sache, die wir auch gelernt haben, Browser Refresh F5 existiert nicht bei Nutzerinnen. Wo haben wir das gelernt? Szenario, Schulklasse, die Lehrerin verteilt Arbeitsblätter über die Cloud und die Kids sagen, ich habe nichts gekriegt. Geht die erste Hand hoch, ich habe nichts gekriegt. Warum? Niemand macht F5. Die erwarten einfach, dass die Dinge kommen, wenn sich was verändert. Wir haben hier eine Technologie eingebaut, die heißt SSE, Server Send Events. Ihr seht hier mal auf der linken Seite, wie das aussieht, also zwei unterschiedliche Nutzer. Und ihr seht, dass das hier komplett synchron läuft. Also der linke Nutzer sieht genau das, was der rechte Nutzer auch sieht, ohne dass er irgendwie neu laden muss. Dann, was wir auch gelernt haben, WebOffice muss einfach out of the box funktionieren, weil wenn wir mit Leuten reden über eine File-Cloud, sagen die, ist der Gedanke, reden die eigentlich meistens nicht über Dateien, sondern die reden über Dateien bearbeiten, also WebOffice in der Regel. Beispiel, Ellen und Mary wollen gemeinsam Dokumente bearbeiten. Wie sieht sowas aus? Ich ziehe hier in der linken Seite, zieht Ellen eine Datei rein, klickt die an und auf der rechten Seite seht ihr Mary und die können jetzt hier gemeinsam dieses Dokument bearbeiten und sehen auch in Echtzeit die Änderungen direkt. Auch so, wie man es erwarten würde, kommt auch einfach out of the box. Collabora ist die Anwendung, die da integriert ist, also nicht das russische OnlyOffice. Barrierefreiheit ist dein Freund. Das ist so das Bild, was die meisten als erstes in den Kopf kriegen, wenn man über Barrierefreiheit redet. Nochmal, also Barrierefreiheit, was ist das? Das ist zum Beispiel, dass die Kontraste hoch genug sind bei Text. Also hier habe ich mal den Kontrast zu gering gemacht, kann man schlecht lesen, ist nicht barrierefrei. Auch zum Beispiel die Benutzung nur mit der Tastatur ohne Maus ist auch ein Barrierefreiheitskriterium. So, und die häufigste Reaktion, die man im Entwicklungsteam oder nicht mehr im Entwicklungsteam generell kriegt, ist, puh, so viel Aufwand für so eine kleine Zielgruppe, das ist ja blöd. Der Punkt ist, wo es bei uns eigentlich Klick gemacht hat, ist, Barrierefreiheit ist was für jeden. Danke. Weil, also wir denken immer bei Barrierefreiheit an Personen, die permanent beeinträchtigt sind. Ja? Also dieses Rollstuhlbild. Der Punkt ist aber, dass wir alle entweder mal kurzzeitig oder nur in einer Situation eingeschränkt sind. Also kurzzeitig, ich habe mir den Arm gebrochen, das verheilt nach ein paar Wochen wieder. Oder ich bin Vater, der hat gerade das Kind auf dem Arm und kann nur mit einer Hand die Maus bewegen oder die Tastatur bedienen. Und das ist, wo Barrierefreiheit eben auch greift. Und das Coole ist, es gibt da Richtlinien, diese WCAG-Richtlinien oder BETV in Deutschland. Das ist ein super Blueprint für Usability. Also einfach das durchlesen, man muss es verstehen und anwenden können, aber wenn man das einmal durchexerziert, habt ihr eine echt gut bedienbare Benutzeroberfläche. So, ganz wichtiger Teil, das ist einer der Hauptgründe, warum wir damals Open Cloud und OCIS gestartet hatten. Wir haben gesagt, klassisches Sharing ist kaputt. Also Situation, wir haben Ellen auf der linken Seite, Mary rechts. Ellen will mit Mary was teilen. Okay, soweit so gut. Er teilt diesen Projektordner mit Mary. Dann verlässt aber irgendwann Ellen die Organisation. Das passiert immer. Leute verlassen immer die Organisation irgendwann. Problem ist, mit Ellen verlassen die Daten auch die Organisation. Das heißt, aus Marys Sicht hat sie jetzt einen Data Loss. Sie kommt nicht mehr an die Daten ran. Das bedeutet, es geht ein Support-Ticket bei der Administratorin auf und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wird noch schlimmer. Wenn ich das jetzt mal 4 multipliziere, kriege ich das, was wir Spaghetti-Shares nennen und natürlich ja, so das mentale Bild, was wir dazu kriegen. Und das ist, wie wir es eigentlich haben möchten. Schön geordnet. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben gesagt, wenn Personen gehen, müssen die Dateien bleiben. Das Konzept, was wir hier eingeführt haben, sind Spaces. Das heißt, Es gibt nach wie vor noch diesen persönlichen Bereich, aber es gibt einen neuen Bereich, der heißt Spaces, und das ist der Bereich, wo die Dateien liegen, und diese Dateien, die da liegen, gehören der Organisation. Also es ist ein konzeptueller Fehler, dass man immer sagt, das sind meine persönlichen Dateien. Alle Dateien, die in der Organisation normalerweise erstellt werden, gehören auch der Organisation. Also bei mir steht das im Arbeitsvertrag so drin. Ja. Und ja, Vorteil auch, ein weiterer bei Spaces ist, dass ich mehrere, ich sag mal, Hausmeister ernennen kann, sogenannte Space Manager. In dem alten Konzept konnte man immer nur einen Besitzer pro Datei haben. Bei den Spaces kann man mehrere haben. Das hat den Vorteil, dass wenn einer die Organisation verlässt, noch andere Leute in place sind, die sich dann um das Housekeeping kümmern können. Und das Schöne ist, die können das auch im Self-Service machen. Also müssen kein Ticket schreiben und sagen, ich möchte bitte, dass der Ordner an Personen XY übertragen wird. Eine Frage?
Ja, es ist an der Rolle geknüpft, genau. Genau. Ja.
Nicht ganz richtig. Persönliche Daten an die Daten. Viel mehr, was einfach hingestanden, dass es keine Accounts gibt, wo nachher irgendwie die.
Ja, genau, genau.
Also hier vielleicht zur Wiederholung für die Aufnahme. Der Hinweis war, dass es wichtig ist, persönliche Daten abzutrennen wegen Urheberrechtsfragen und Persönlichkeitsschutzfragen. Danke, genau. Ja. Die Frage war, ob wir eine Funktion haben, persönliche Daten abzutrennen. Ja, wir haben die persönlichen Spaces, gibt es einfach sozusagen das Home Directory. Alles, was in diesem persönlichen Space ist, nehmen wir als persönliche Daten. So würde ich das modellieren in dem Fall. Ja.
Okay, ich würde die Fragen vielleicht noch dann nachher ans Ende stellen, dann haben wir auch ein Mikro, denke ich. Wir haben ein bisschen Zeit. Okay. Weiteres Learning, Self-Hosting muss so einfach sein wie SaaS. Ich meine, klar, warum rennen alle zu SaaS? Weil es so einfach ist. Wenn wir irgendwie souverän werden wollen und ihr das auch on-prem betreiben wollt, muss es für euch auch so einfach sein wie möglich. So, dazu haben wir uns angeguckt, was ist denn im Self-Hosting die Komponente, die meisten Probleme verursacht? Und es gibt da einen ganz klaren Gewinner. Das ist die Datenbank. Warum ist das so? Wenn ich eine Datei in die File-Cloud hochlade, also eine klassische File-Cloud in der PHP-Welt, wird die aufgeteilt in zwei Teile. Das eine sind die Metadaten, also Dateiname, Änderungsdatum und so weiter. Das kommt in die Datenbank klassischerweise. Und der andere Teil, der File-Blob, der kommt ins Lager, also in den billigen, aber langsamen Storage. So vom Konzept her erstmal macht das Sinn, okay. Das bedeutet aber auch immer, dass ich eine Entität habe, die aus zwei Teilen besteht und die nur besteht, wenn beide Teile komplett in Sync sind. Das heißt, wenn einer von den beiden Teilen kaputt geht oder wenn der Sync nicht stimmt, habe ich in dem Ganzen ein Problem. Dann stellt sich das immer als ein Data Loss dar aus Sicht des Endnutzers oder der Endnutzerin. Wie gesagt, das ist ein schlechtes Konzept. Das ist ein klassisches Split-Brain-Problem. Was wir gemacht haben ist, um das zu beheben, wir speichern die Daten direkt auf die Festplatte. Die Metadaten speichern wir auch direkt auf die Festplatte. Was bringt es? Wir haben dadurch keine Datenbank mehr, um Daten langfristig zu persistieren. Und die Daten leben einfach total simpel auf der Festplatte. Vorteile sind, man hat einen massiven Zugewinn an Zuverlässigkeit. Ich brauche auch kein Wissen mehr um eine Datenbank, zumindest in dem Bereich. Das ganze System skaliert mit dem Storage, das heißt, ich stecke theoretisch einfach mehr Platten rein, wenn ich mehr Kapazität insgesamt auch brauche natürlich. Und ich kreiere damit eine Quelle der Wahrheit. Und Was jetzt eigentlich immer kommt, ist, keine Datenbank, ist das eine gute Idee? Und die Frage beantwortet dann der Klaas in der Regel.
Ja, genau, also wir haben keine Datenbank im System, so, das ist ungewöhnlich, das ist richtig. Wir verwenden keine Datenbank zur langfristigen Persistenz von Metadaten. Die stehen, wie Tobi sagt, als Extended-File-Attribute direkt mit im Filesystem. Wir verwenden NATS-Cluster, um die Informationen zu cachen. Natürlich kommen wir auch nicht ohne schnelle, querybare Infrastruktur aus. Dafür hat man eine Datenbank, hat man eigentlich nicht, um irgendwas zu speichern, sondern um was zu finden. Und genau diese Problematik geht auch für uns nicht weg. Wir verwenden dafür dynamisch aufgebaute Caches in diesem NATS, um das auszugleichen, diesen Nachteil, dass wir das nicht in der Datenbank haben. Dafür haben wir eben den Vorteil, dass wir eine Quelle der Wahrheit haben. Der Wahrheit die Ehre ist auch zu sagen, dass wir andere Komponenten, die wir im System verwenden, haben ihre Datenbanken dabei. IDM, Keycloak kommt mit einer Postgres-Datenbank, wenn man die verwendet, oder solche Dinge. Die kommen mit ihren eigenen Datenbanken. Aber wir haben uns eben für diesen Weg entschieden, das so zu probieren. Ja, wie werden die konkret gespeichert? Es gab früher den Ansatz, Extended File-Attribute zu verwenden. Das tun wir zum Teil immer noch. Da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil da sind je nach Filesystem die Größen, die speicherbar sind, limitiert. Der Ausweichmechanismus ist immer, wir schreiben ein sogenanntes Message-Pack-File. Das ist im Prinzip ein schnell binär einlesbares JSON-File, in dem die Sachen sind. Was haben wir dann davon? Oder nicht wir, sondern ihr als AdministratorInnen. Es ist sehr viel einfacher, Backups zu machen, Migrationen zu machen, am Ende sogar direkten Zugriff auf die Dateien. Darüber spreche ich später nochmal. Das sind ganz konkrete Vorteile, die das Leben echt einfacher machen, wenn man nicht zum Beispiel ein Backup synchronisieren muss zwischen einer Datenbank und dem File Storage, was eine interessante Aufgabe ist, wenn man nicht schlafen kann, darüber nachzudenken, wie man das macht. So, nächstes Learning. Eine monolithische Architektur hat ihre Schwierigkeiten, sagen wir mal. Was haben wir früher gemacht? Früher gab es die PHP-basierte Architektur und da drin war einfach jeder Codepfad, konnte im Prinzip in Bereiche aller anderen Code-Module, sagen wir mal, zugreifen. Also ein Codespace im Endeffekt. Mit der Folge, wenn einer faul war sozusagen, hat der Zugriff und Auswirkungen auf das gesamte System. Plugins oder Extensions oder auch Apps, wie sie manchmal im PHP-Kontext gern genannt werden auch, können, wenn sie ein Problem haben, das ganze System instabilisieren. Und das führt dazu, dass dann das ganze System einen Ausfall erleidet, weil man zum Beispiel eine nicht geupdatete App im System installiert hat. Wir haben eine andere Architektur gewählt. Microservices ist im Endeffekt, bedeutet das, dass viele voneinander abgegrenzte, kleinere Prozesse laufen. Die unterhalten sich über sehr definierte APIs, haben jeweils einen sehr definierten Funktionsumfang, haben keinen Zugriff auf die Daten, der nicht kontrolliert wäre über eine API und abgesichert und versioniert vielleicht auch und als Standard formuliert in unseren CS3-APIs. Und das führt eben dazu, dass wenn was schief geht, dann kann in diesem Microservices-Sammelsurium, sagen wir mal, vielleicht ein Service ausfallen, aber nicht das ganze System. Es gibt noch andere Vorteile davon. Beispiel oder wichtig zu nennen, wir haben die Möglichkeit hier asynchron zu arbeiten und langlaufende Prozesse zu haben, was in der PHP-Architektur eine ganz große Herausforderung ist. Nicht einfach einen Dienst aufzusetzen, der alle 5 Sekunden irgendwas tut oder der lang läuft und ab und zu mal sich meldet oder solche Sachen. Ja, kleines Blockdiagramm dazu. Three-Tier Architecture, sagt man da, glaube ich. Wir haben Clients, wir haben APIs definiert. Dann seht ihr in dem hellblauen Kästchen, seht ihr Services, die wir zusammenfassen können nach Funktionsbereichen. Ich will das nicht alles vorlesen. Also das gibt es. Solche, so sieht das im Endeffekt aus. Storage ist wegabstrahiert. Wir haben den Layer mit Message Broking und Caching und halt die Services, die wir brauchen. Gut, sprechen wir mal über POSIX-FS oder Direct File Access, eigentlich eins meiner Lieblingsthemen. Was haben wir früher gemacht? Früher haben wir das Decomposed FS erfunden. Warum haben wir das erfunden? Man sieht hier eine kleine Tree-Ausgabe, so sah das aus. Wir haben das erfunden, weil wir, wenn man so eine Applikation implementiert wie Open Cloud, hat man immer das Problem, dass man von einer ID auf einen Pfad schließen muss. Also oft kriegt man eine File-ID für irgendwas, ein Sharing zum Beispiel, macht man besser nicht an einem Pfad fest, sondern an einer ID. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem muss man den Pfad auflösen, um das Ding wiederzufinden. Das ist schwierig, insbesondere ohne Datenbank. In einer Datenbank könnte man das leicht abbilden. Wenn man die nicht hat, ist es clever zu denken, wir bauen eine Datenstruktur, die sozusagen IDs in Folder auflöst. Das haben wir hier gemacht, wie man das sieht. Unterhalb dieser Knoten haben wir dann eine ID zum Beispiel, die heißt 8C, 9F, 9F und so weiter. Das kann man dann zerlegen an Token und chartet damit die ganze Sache auf dem Filesystem und findet sehr schnell dann zu seiner Datei. Der Nachteil daran ist, man hat zwar einen sehr effizienten Objektspeicher und alles ist eigentlich prima für die Maschine, aber Administratorinnen haben keinen Bock auf sowas. Weil das einfach, man sieht nicht, wo die Dateien liegen. Wo ist denn jetzt mein Foto? Wo ist denn jetzt mein Dokument? Es ist da und es ist auch effizient findbar für eine Maschine, aber wenn man sich nicht wohlfühlt, wir haben permanent am Anfang das Feedback gekriegt, alles super, aber euer proprietäres Dateiformat, das wollen wir nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Wir haben das geändert. Jetzt haben wir einfach einen menschenlesbaren File-Tree, in dem die Dateien ordentlich angeordnet sind. Das kann man schön backuppen, vor allen Dingen restoren. Wenn mal ein File fehlt, kann man das da reinkopieren. Und damit ist die Sache wieder klarer. Den Nachteil, den wir damit haben, dass wir dieses Auflösen im Filesystem nicht mehr so einfach haben, haben wir dann gelöst über einen weiteren Index, der das aufbaut. Führt uns gleich zum nächsten. Warum kann man dann eigentlich nicht gleich standardmäßig im Filesystem rumbasteln mit dem VI? Kann man. Nachdem wir jetzt in dem menschenlesbaren Baum die Daten haben, können wir unter kontrollierten Bedingungen, also ist ja sowieso klar, dass auf dem Server nicht jeder Zugriff hat, aber wenn man das braucht, zum Beispiel, weil man ein Mikroskop hat, was Daten schreiben möchte, kann man das einrichten, dass diese Maschine Dateien direkt im Filesystem ablegt. Open Cloud sieht die Dateien und assimiliert die sofort in die Datenbasis, sodass das sofort auftaucht. In der UI oder in den Clients oder am Desktop, je nachdem, wie der Sync und wie das System aufgesetzt ist. Wie das funktioniert, ist eigentlich, einfach ist es nicht, aber es ist naheliegend. Auf dem lokalen Filesystem verwenden wir iNotify dafür. Also iNotify ist ein Dienst, der über einen Kernel Events schickt, wenn am Filesystem sich Dinge ändern. Das gibt es in Netzwerksystemen auch und noch schöner. Da gibt es in GPFS gibt es eine Funktionalität über Kafka. In ZFS gibt es auch. Wir haben einen Partner Lail Storage, die machen SaunaFS. Die haben das ist sehr schön, sehr effizient integriert mit Open Cloud. Und so kriegt Open Cloud eben Erkenntnis darüber, wenn sich im unterliegenden Filesystem was geändert hat, und kann diese Assimilation machen und Metadaten dazu schreiben und diese Dateien dann eben ins System aufnehmen und sichtbar machen vor allen Dingen. NFS ist ein eigenes Thema. NFS hat Schwierigkeiten, weil es ein sehr clientbezogenes Protokoll ist. Es ist schwierig, da Notifications zu machen. Da unterstützen wir das nicht. So, das war jetzt mal der Teil, was haben wir so gelernt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen so Informationen geben über, wie kann man es denn deployen, anwenden und so. Deployments. Unser vielleicht für diese Audience interessantestes Deployment ist unser Docker Compose Deployment. Das haben wir in einem speziellen Repo, komplett offen. Ist ein Docker Compose Stack, in dem man relativ einfach die verschiedenen Funktionalitäten, die man gerne hätte, ein- und ausschalten kann und konfigurieren kann über einen Endfile, wie man das also macht in Docker Compose. Alle diese Dienste, die man da sieht, File, Kalender, WebOffice, Suche und so weiter, die sind alle vorkonfiguriert und fertig. Wenn einem das nicht gefällt, kann man da ein bisschen rumtweaken. Aber Fakt ist da, dass da klont man das Verzeichnis, ändert und schaut sich das Endfile an und startet das Ganze, und es läuft in der Regel gleich los. Das ist die Empfehlung für Setups, die nicht unbedingt hochverfügbar sein müssen oder skalieren müssen. In einer VM mit einem halbwegs vernünftigen Rechner funktioniert das sehr, sehr weit. Ach, apropos Rechner. Genau, Ressourcenvertrag, sagen wir mal, der ist deutlich niedriger als bei einer PHP-Vergleichsplattform. Also ein heutzutagiger Raspberry Pi liefert da gut ab. Für große Setups, für skalierende Setups bieten wir unseren Kunden einen Helmchart an, dass wir in unserer Unterstützung fürs Deployment natürlich supporten, weiterentwickeln, anpassen. Es gibt Community-Helmcharts frei, aber ihr habt bitte Verständnis dafür, dass wir da auch irgendwo eine Linie ziehen und unsere Helmcharts erstmal nicht frei zur Verfügung stellen könnten. Kubernetes ist gut für größere Installationen, vor allen Dingen skalierend eben. Wir können sehr, sehr geschickt Bereiche einfach hochskalieren, wenn sie nötig sind. Hier ist immer das plakative Beispiel Thumbnail Services. Thumbnail-Generierung ist sehr unterschiedlich, je nach Datenarten. Nehmen wir eine Medienfirma, die viele große Bilder hat. Die haben einen anderen Bedarf an Thumbnail-Generierung, weil es einfach sehr CPU-intensiv ist, als jemand, der keine Bilder hat. Und dann können wir solche spezifischen Services in einem Kubernetes-Setup nachskalieren und die am Laufen haben. Was gibt es noch für Deployments? Für die schnellen, hier so ein Curl-Kommando, garantiert sudo frei. Mit dieser Zeile habt ihr sofort auf der lokal laufenden Maschine eine Installation, eine Instanz gestartet, die halt auf Localhost begrenzt ist und jetzt kein WebOffice und sowas mitbringt, aber um mal was zu sehen oder zu testen, funktioniert das gut. Läuft auch im Linux-Subsystem für Windows oder Windows-Subsystem für Linux, ich weiß immer nicht, wie rum. Funktioniert es auch, hab ich's probiert. Man kann bare metal installieren. Man kann, interessante Option ist hier Docker-Container über Systemd zu starten. Das ist beliebt, glaube ich, inzwischen. Wir haben Ansible-Rollen aus Community-Unterstützung. Es gibt OpenSUSE-Packages im Build-Service. Solche Sachen. Habe ich ein bisschen schnell geklickt, aber macht nichts. Web-Extensions. Kann man Open Cloud erweitern? Ja, kann man, vor allen Dingen im Web. Es gibt zwei Arten von Extensions. Die eine Art ist naheliegend, das ist im Prinzip eine zusätzliche Applikation innerhalb unseres Web-Frameworks, wenn man so will. Web-Frameworks, warum? Weil es gibt einen existierenden User, es gibt einen Design, das durchgängig ist. Es gibt Dateizugriffsmöglichkeiten. Also das ist so das, was wir als Rahmen bieten. Und da kann man dann natürlich seine Anwendung reinbauen. Zum Beispiel hier Nintendo-Emulatoren kann man, steht als Extension zur Verfügung, kann man installieren und dann, wenn man die entsprechenden ROMs hat, kann man einfach spielen. Die zweite Art von Extensions sind Bereiche in der UI, die spezielle Funktionen bieten. Sowas wie hier im Beispiel, das sind die beiden neuen Kommissare in Stuttgart vom Tatort. Wenn man dieses Bild hat, dann kann man diese Extension verwenden, die speziell Bild-Metadaten anzeigt, die sozusagen seamless in die UI integriert. Das Beispiel könnten wir ja auch mal erweitern, weil inzwischen haben wir auch eine Extension, die ähnlich funktioniert, die sozusagen als Widget darunter eine Kartenintegration hat, wo also die Location-Information aus dem Bild dann auf einer OpenStreetMap-Karte dargestellt wird. Welche Extensions gibt es? Einen ganzen Schwung schon. Ja, mein Lieblingsding ist natürlich der Nintendo Emulator und allerlei andere Sachen. Jetzt neu, Pastebin. Bei Nerds sehr beliebt, einfach schöner Pastebin, kann man auch als Extension installieren. So, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde. Haben wir noch Zeit? Ja? Könnt ihr noch? Ja? Lifecycle, Release-Lifecycle, ganz kurz. Wir machen zwei Release-Typen, könnte man sagen. Wir releasen zweimal im Jahr eine Production-Release, die wir eben im kommerziellen Angebot supporten. Also wenn jemand bei uns Unterstützung einkauft, dann ist es der Ablauf meistens so, wir machen den Proof of Concept mit einem sogenannten Rolling Release, das erkläre ich gleich. Und wenn das sich stabilisiert hat und wir Bescheid wissen und so weiter, dann ziehen wir das auf das Production Release um, dass wir alle 6 Monate etwa releasen und das auch eine längere Lebensdauer hat, länger von uns maintained wird, damit nicht so ein Abdrehdruck für den Kunden entsteht. Also da kann man längere Zeit auf derselben Main Release bleiben, von uns supported. Genau, das ist hier diese LTS-Option, die ich jetzt schon beschrieben habe. Dann gibt es das Rolling Release. Das Rolling Release machen wir ganz stur nach jedem Sprint, also alle 3 Wochen machen wir, der Sprint endet am Freitag, am Montag oder Dienstag releasen wir ein Rolling Release mit den Neuerungen aus dem Sprint. Unser Ziel ist immer, die Sprints so zu gestalten, dass was einigermaßen abgeschlossenes und usernützliches dabei rauskommt, das ist dann und behält einen so ein bisschen so eine Totmannschaltung hier. Das führt natürlich dazu, dass vielleicht ab und an mal eine Instabilität im Rolling Release ist aber durchaus vertretbar. Also für Community-Instanzen, kleine Instanzen, würde ich immer das Rolling Release einfach nehmen. Dinge wie File-Verlust oder sowas, wo ich mich noch lebhaft erinnern kann aus frühen OwnCloud-Zeiten, gab es das schon mal. Dass die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also 2 Release-Typen, Rolling und Production. Fassen wir mal zusammen, soweit. Erster Punkt. Unser Learnings, unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, das, was Open Cloud euch bietet. Erster Punkt, Reduktion der UI auf das Wesentliche. Wir wollen es einfach und klar haben. Tobi hat es, glaube ich, ausreichend und gut gezeigt. Zweitens, ganz wichtiger Learning und ganz wichtiges Prinzip, das wir weitermachen, Sharing ist nicht für Einzelpersonen, sollte nicht von Einzelpersonen ausgehen, sondern Sharing muss man zumindest auch im Team denken, haben wir auch dargestellt, ihr erinnert euch an die Spaghettis. Und das Dritte, Dinge müssen einfach und zuverlässig bleiben und nicht sich verkünsteln ins Endlose. So. So fangt ihr an, ganz kurz noch. Ihr könnt auf die Demo-Seite gehen. Wir haben eine Demo, die wird alle Stunde resettet. Da ist das sofort erreichbar. Findet ihr Credentials auf der Seite. Ihr könnt das Docker Compose, wie gesagt, starten oder mit der ganz einfachen Schnellschuss-Variante hier auf Bare Metal. Ganz zum Schluss noch ein paar Ressourcen, nur dass sie in den Folien sind. Dokumentation, GitHub, solche Sachen. Und damit wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.
Hallo?
Gibt es Fragen und Anregungen, ja? Offensichtlich.
Ja, wenn ihr schon einige Tage dabei seid, Stichwort Own Cloud. Ich hatte mit Frank da mal eine anregende Diskussion drüber, Frank Halisch natürlich. Warum PHP als die initiale Implementierungslanguage für die erste Codebasis? Damals, vor all den Jahren.
Entschuldigung, ich habe hier.
Die Frage war, warum PHP als initiale Implementierungssprache für die initiale Codebasis vor all den Jahren?
Also. Da musst du natürlich Frank fragen, aber so wie ich ihn kenne, PHP war damals eine valide Sprache in dem Bereich. Also es war keine schlechte Wahl. Das hat sich vielleicht ein bisschen überholt inzwischen, aber damals, glaube ich, war das okay. Also damals hat man Web-Applikationen gerne in PHP geschrieben und das war ein guter Start.
Danke. Ich habe noch mal eine Rückfrage, falls das da unten ankommt, zum Thema Extensions. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es keine Plugins mehr im technischen Sinne, sondern man würde jetzt praktisch für eine Extension einen kompletten Microservice schreiben müssen?
Ja, wenn du so willst.
Ui.
Richtig, genau. Das ist aber einfach. Also das ist das. Du musst ein bisschen unterscheiden zwischen einer Web-Extension, das haben wir schon sehr kultiviert, das ist das, was ich vorgestellt habe. Über Backend-Extensions habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Eine Backend-Extension muss natürlich ein Go-Nukleus sozusagen sein, der mit in dem Microservices-Cluster, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber in dem Mesh von Microservices mitgestartet wird. Dafür ist so ein bisschen Boilerplate nötig. Wir haben dann natürlich ein Framework, in dem du dann einfach eine Route definierst, die dann hinzugefügt wird in das Gesamt-Gateway, heißt das bei uns, also wo entschieden wird, welche API aufgerufen wird. Das ist eigentlich einfach, aber mir ist da noch zu viel Boilerplate drin. Da sind wir noch so ein bisschen dran, das noch einfacher zu machen, aber es ist einfach möglich.
Also du gehst niemals über das Framework an sich, sondern immer auf die API.
Ja.
Okay.
Hallo. Ich hätte noch eine Frage. Sie sagten, man kann für Spaces mit dem Verwalter einrichten. Gibt es da auch so eine Art Monitoring, um zu finden, wo jetzt der letzte Verwalter gegangen ist oder nur noch einer da ist?
Du kannst den letzten Verwalter, das nennen wir ihn mal der letzte Verwalter, das wäre ein schöner Filmtitel eigentlich, den kannst du nicht entfernen aus dem Space, ohne einen neuen Verwalter installiert zu haben. Also der König ist tot, der König.
Ich hatte auch noch eine Frage, und zwar, wie sieht es denn mit Verschlüsselung aus bei der Open Cloud?
Okay. Also Verschlüsselung, Transportverschlüsselung ist sowieso klar. Also auf der Leitung sozusagen, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Verschlüsselung at rest, also auf dem Storage, ist möglich, ist im Layer unter uns, kann man machen. Habe ich aufgesetzt zum Beispiel mit GoCryptFS, dann ist der Storage Layer verschlüsselt. Und End-to-End-Encryption ist so ein Thema, was mit vielen Nachteilen kommt für so eine Art System, ist aber auch möglich im Bereich von verschlüsselten Containern sozusagen, wo bestimmte Bereiche verschlüsselt sind.
Ich habe hier noch eine Frage.
Ihr habt die Datenbank weggeschmissen und habt alles im Filesystem gelagert. Wie habt ihr die Performance behalten oder wiederbekommen? Oder wo ist der Index?
Sehr gut. Erste Antwort. Also das Filesystem muss schon was können, sagen wir mal. Also das muss schon flott sein. Also insbesondere in Cloud. In größeren Infrastrukturen muss man darauf achten, dass IOPS verfügbar sind. Das ist klar. Trotzdem, das würde noch nicht reichen, um wirklich gute Performance hinzukriegen. Deswegen haben wir verschiedene Caches in NATS, also in unserem Event-Bus-Layer, der kann auch Key-Value-Caches aufbauen, haben wir da Abkürzungen. Die sind aber nicht persistiert, also die Source of Truth bleibt im Filesystem.
Danke. Hallo, kannst du irgendwas zur Kalenderintegration oder Notizen oder solche fancy Apps, die man als Privat- oder kleiner Familienuser ja gerne nutzt, sagen?
Kann ich sagen. Für Privat- und kleine Familie haben wir eine Integration gebaut mit Redicale. Redicale ist ein Python-basierter, abgehangener CalDAV-CardDAV-Server. Der war lange nicht maintained, leider. Deswegen haben wir das da nicht gemacht. Aber irgendwann, man hat auch manchmal Glück, haben sich zuverlässige Leute aufgemacht, das wieder zu maintainen. Und wir haben den integriert. Das heißt, Kalenderkontakte sind da. Weiß gar nicht, ob bei Default eingeschaltet oder einfach einschaltbar im Docker Compose. Was wir nicht haben bisher sind UI, also wir haben keine Web-UI für einen Kalender, weil wir davon ausgehen, dass es so viele Kalender-Frontends gibt auf Mobilplattformen und so, dass das einfach bisher nicht auf der Roadmap war. Also,
hier ist noch eine Frage.
Eine technische und drei, ich mache ganz schnell dann, drei mehr so vertriebsseitige. Die technische, ich habe in der Demo das Move, also man kann Kopie machen, aber man kann die nicht wie bei Nextcloud so move, Folder und Files. Ist jedenfalls in der Demo jetzt, habe ich es nicht gefunden, vielleicht habe ich mich bloß zu blöd angestellt. Aber das ist eher schmerzgeringster. Das andere, und zwar Feedback einmal von E-Government, also Government allgemein. Ihr seid ja gut in Thüringen, habt ja guten Fuß in der Tür, vielleicht oder anderswoher, dann Zivilgesellschaft. Und gibt es, weil man ja gerade bei der Verwaltung häufig zum Jagen tragen muss, gibt es von euch vielleicht so einen Zettel A4 oder auch irgendwie anders? Oder wie erkläre ich meiner Gesellschaft für Gesundheitsförderung, zum Beispiel in Thüringen, dass das eine ganz coole Sache ist? Weil die bisher mit Infrastruktur, die haben alle möglichen guten Ideen, aber Infrastruktur fällt immer hinten runter.
Also wir haben hier unten, einen Stock tiefer, gibt es einen Stand der Heinlein-Gruppe. Wir sind ja Teil der Heinlein-Gruppe. Ich hoffe, das ist entsprechend rausgekommen. Das heißt, die Erfahrung, um solche Sachen zu machen, ist jetzt nicht bei uns nur, sondern in der gesamten Gruppe. Davon profitieren wir natürlich auch hier. Also unten am Stand gibt es, glaube ich, Dinge aufgeschrieben. Ansonsten genügt eine E-Mail an uns und wir erklären das auch gerne persönlich. Dann, wir haben auch Leute, die solche Sachen dann auch zum Beispiel in der Behörde erklären können oder zusammenbringen können mit den Sachen, die da vielleicht schon sind und so.
Zu der ersten Frage, also das Ausschneiden und Einfügen, das gibt's. Da müssen wir gleich mal gucken. Wenn du das nicht gefunden hast, würde mich das interessieren. Dann machen wir gleich einen Usability-Test.
Ja, Kurze Frage. Ihr habt vorhin über kollaboratives Arbeiten geredet. Plant ihr irgendwann, das auch in eure Clients zu implementieren?
Die Frage ist, in welchen Clients? Welche Clients meinst du?
Also zum Beispiel für Windows-Clients oder iOS-Clients, allgemein quasi.
Das ist eine schwierige Frage, weil das ist nicht 100% in unserem Einfluss. Wenn du zum Beispiel ein Office-Dokument auf dem Client bearbeiten willst, dann muss das ja in dem Editor des Office-Dokuments, namentlich dann zum Beispiel Collabora Office, implementiert sein. Da weiß ich gute Neuigkeiten. Das ist nämlich was die durchaus im Blick haben. Also, dass man wirklich mit der Desktop-Variante synchronisiert miteinander arbeiten kann. Das wird super. Das ist wirklich ein fehlender Stein, ist aber, glaube ich, noch nicht spruchfrei oder noch nicht weit verfügbar. Also, das kann ich schwer beantworten, weil das ist wirklich hängt mit den Clients zusammen.
Danke. Hier ist eine Frage.
Zwei, um genau zu sein. Einmal Interoperabilität zwischen Nextcloud, OpenCloud und OwnCloud, was insbesondere mobile Klienten angeht. Das Wire-Protokoll ist dasselbe. Das heißt, das ist standardisiert. Habe ich es eben richtig verstanden?
Nein. Worauf willst du hinaus? Willst du die gleichen Clients
verwenden? Also wenn ich hier Nextcloud einen mobilen Client drauf habe, kann ich da mit einer OpenCloud Instanz sprechen?
Nein.
Okay, das wollte ich wissen.
Bisher nicht.
Okay, zweite Frage, die ich habe, nochmal zurückkommen zu der Implementierungssprache. Warum für diese neue Reimplementierung Golang, warum nicht irgendwas anderes, damals in 2019, 2018? Weil es gab ja Alternativen, sowas wie Rust und so.
Ja, das ist, warum heißt du Peter und nicht Manfred? Also, das ist, ich meine, Go ist sicherlich damals und auch heute noch eine Sprache, die wirklich passt zu der Problemstellung. Und da machen wir uns doch nichts vor. Wovon hängt es ab, welche Sprache oder welches Framework oder so? Von den Leuten, die das machen. Das ist alles andere, so ist das. Und so war das da, glaube ich, auch. Also.
Okay, hier ist noch eine Frage.
Ja, hallo. Für unsere Mitarbeiter ist so eine gewisse, nennen wir es Bequemlichkeit oder Convenience, immer ein gutes Verkaufsargument. Deshalb zu Ihrem Punkt, dass man auch komplette Apps in irgendeiner Form einbinden kann. Können Sie dazu noch was sagen? Also angenommen, ich hätte noch irgendwie ein X-Wiki, ein Matrix-Client oder Server oder ein OpenTalk irgendwo rumliegen. Kann ich die oder wie kann ich die dort einbinden, dass es ein bisschen mehr aus einem Guss wirkt, in Anführungszeichen, wo es für die Mitarbeiterin einfacher wird, sich zurechtzufinden? Da habe ich eine Idee dafür,
das kommt beim nächsten Talk. Okay, hier wurde gesagt, es gibt eine Idee und das kommt im nächsten Talk. Ich kann dazu sagen, das ist einfach möglich. Also gibt es verschiedenste Level von Integrationen, die man anpeilen kann. Das muss man wirklich dann im Einzelfall angucken. Was ich vor allen Dingen meinte, ist auch Applikationen, die vielleicht jetzt alleinstehend sind oder einzelstehend sind, die könnte man dann da reinnehmen und profitieren von der Infrastruktur, die das schon mitbringt, wie zum Beispiel Usergruppen, Rechte und solche Sachen.
Hi, ihr habt am Anfang des Vortrags gesagt, dass ihr ja auch für ein dezentrales Netz euch engagiert. Ne, finde ich auch ein sehr gutes Ziel. Ich habe gerade gesehen, euer Repository ist auf GitHub gehostet. Und es gibt so eine Bewegung, ne, dass Leute zu Codeberg zum Beispiel migrieren. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen?
Spitzenfrage. Das ist ein Kompromiss, den wir machen. Ich muss ganz ehrlich, ja, ich teile diese Sorgen. Das treibt mich auch um. Es ist ganz ehrlich, bisher fehlen Alternativen, die diese Kraft haben wie GitHub. Ich meine, ich bin selber bei Codeberg Mitglied, aber ich würde von Codeberg nicht verlangen, dass sie jetzt ein Projekt in der Größe und Stärke für uns sozusagen mitmachen müssen. Das ist echt, also da fehlt noch ein Baustein in unserer, glaube ich, in unserer Souveränität in Europa wahrscheinlich. Das ist was wir vorantreiben müssen. Aber na, guter Punkt, ich bin nicht happy mit
dir. Ist das ab. Vielleicht was, was die Heinlein-Gruppe treiben kann?
Hä?
Ja, ein Kollaborationssystem benötigt auch den Austausch von Textnachrichten und bis hin zur Videokonferenz. Habt ihr so eine Integration von OpenTalk zum Beispiel?
Tobi, antworte du.
Also die erste Integration ist aus meiner Sicht immer ein gemeinsamer IDM. Und eine Integration in OpenTalk wird dieses Jahr kommen, ja.
Turboquant für eure Key-Value-Pairs. Interessant, ja, nein. Implementiert, ja, nein.
Machen wir das Nico näher.
Entschuldigung, Turboquant für eure Caches. Relevant, interessant, ja, nein. Schon geguckt?
Kann ich, habe ich noch nicht.
Noch nicht geguckt?
Nein.
Dann mal gucken.
Okay.
Zwei Rückmeldungen, die erste zu eurer Usability und die zweite zu eurer, ich sag jetzt mal, Entwicklungsmentalität. Die erste zur Usability, diese, ich glaube, ihr habt es Spaces genannt. Paidio hatte früher diese Cells. Das ist ein Feature, das spricht mir aus der tiefsten Seele, denn ich habe halt immer wieder die Situation, da habe ich Dateien, die gehören nicht mir, die gehören nicht meinem Kollegen, die gehören diesem Projekt. Und auf diese Weise bekommt das Projekt eine Identität und das... Ja, das ist echt was, das fehlt irgendwie, das hat mir immer gefehlt, das ist eine feine Sache. Und das Zweite zu eurer Mentalität, ich drücke mich da jetzt mal ein bisschen sehr direkt aus und übe Kritik an mir und möglicherweise an meiner ganzen an meinem ganzen Softwareentwicklungsstand. Nutzer tun Dinge, die du und ich für blöd halten. Ob die Dinge blöd sind, steht auf einem anderen Blatt, aber der Nutzer tut die und es ist regelmäßig ein nicht enden wollendes Ding, dem Nutzer beizubringen, wer diese Software zu bedienen hat und ihr zieht den Schwanz ein und sagt, okay, wir können den Nutzer nicht ändern, wir bauen das halt so, dass das so funktioniert, dass der Nutzer das so bedienen kann, wie er das erwartet. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich selber das auch schon öfter einfach getan hätte, einfach gesagt hätte, okay, der Nutzer tut das eben so, dann muss ich das bauen, dass das so geht. Ich kriege das dem Nutzer nicht anders beigebracht. Das finde ich eine wirklich sehr gesunde Herangehensweise und das halte ich auch für eine sehr nachhaltige Herangehensweise und möchte euch dazu mal beglückwünschen.
Oh, da kommen mir fast die Tränen in die Augen. Also vielen Dank. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, beides ist nicht vom Himmel gefallen. Auch das ist viele Jahre Erfahrung sammeln, reden und irgendwann dann auch in die Umsetzung kommen. Ja. Also vielen Dank. Das freue ich mich wirklich sehr, weil da steckt viel, viel, viel Arbeit drin auch. Ist schön, wenn das gesehen wird.
In der ersten Reihe.
Eine Frage hätte ich noch zu OnlyOffice. Wir setzen das im Hochschulkontext in Hessen und ich weiß auch, dass es in Niedersachsen in relativ großen Nextcloud-Installationen einsetzen. Und ja, ich hätte einfach mal gern, dass weil die Firma ist jetzt in Lettland oder Litauen. Und gut, ich habe das Verfahren, oder wie das jetzt mit den Lizenzen und so weiter abgelaufen ist, irgendwie über irgendwelche Mittelsfirmen. Und also ich hätte da mal gern ein Statement gehabt, wie da OnlyOffice von Ihnen eingeschätzt wird.
Das Statement, was ich dazu mache, ist, wir machen Collabora. Weil da sind wir uns sicher, dass das gut funktioniert, dass wir einen guten Draht zu einem verlässlichen Partner haben und dass wir Software haben, die nicht in dem Verdacht steht, formuliere ich es mal vorsichtig, nicht clean zu sein. Das ist mein Statement dazu. Über andere kann ich da ja nicht viel sagen.
Hier ist noch eine Frage.
Welche Fähigkeiten braucht denn ein Admin? Also kann ich einen Hüstel Windows-Administrator auf Open Cloud loslassen in einem Unternehmen im laufenden Betrieb?
Natürlich nicht. Also ich meine, reden wir nicht, ich bin nicht in der Marketingabteilung. Diese Systeme sind kompliziert und sie werden groß. Also zu sagen, es ist alles einfach, kann man von mir nicht hören. Nein, man braucht eine gewisse Erfahrung. Ich habe gesagt hier, Docker Compose ist eigentlich der einfachste Zugang. Ich glaube, dass inzwischen viele Admins da eigentlich sehr gut mit umgehen können. Trotzdem muss man sich Gedanken machen über welche Storages, wie setzen wir das mit dem IDP auf und so, also solche Fragen. Aber dafür gibt es ja uns. Also da kann man ja auch uns anrufen und da Hilfe holen für Setup-Planung und solche Sachen. Und dann ist, denke ich, ist das schon, also ich meine, es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man kann das ja auch lernen. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Es waren viele Fragen. Dankeschön.